Ja, der Abschnitt, ich habe mich dieses Mal gerichtet nach dem Textplan der SV, ist kein ganz typischer Pfingsttext, aber hat natürlich etwas damit zu tun und ist auch ganz bewusst dann letztendlich doch gewählt. Aber ganz typisch ist ja das Ereignis von Pfingsten oder die Prophetie, die unmittelbar darauf hinweist in Joel 3. Aber natürlich, der Heilige Geist spielt eine ganz wichtige Rolle und vielleicht sogar eine wichtigere, als man beim ersten Durchlesen und beim ersten Hören denkt. Und zwar aus Epheser 5 ist dieser Abschnitt und Vers 15 bis 20. Paulus schreibt an die Epheser: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Gott Dank, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist kommt an einer Stelle in Vers 18 explizit vor. Da sagt Paulus, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was hat das miteinander zu tun? Die Bibel äußert sich an mehreren Stellen darüber oder warnt an mehreren Stellen. Wer sich gut in der Bibel auskennt, das ist heute nicht unser Thema, an mehreren Stellen vor übermäßigem Alkoholgenuss. Aber hier ist das nicht eine allgemeine Aussage, sondern zielt darauf ab, dass es damals solche Gottesdienste gab, heidnische Gottesdienste, in denen man ganz bewusst davon ausgegangen ist, dass man Mittel gebraucht oder ganz bewusst Mittel dafür eingesetzt hat, um in Ekstase zu kommen, um dann wiederum eine bessere Verbindung zur Gottheit zu haben. Und da wurde auch Alkohol sehr oft verwendet. Deswegen sagt Paulus, macht es nicht so, wie ihr es eigentlich gewohnt war. Wir vergessen manchmal, die Epheser waren nicht als Christen geboren, sondern sie sind aus diesem heidnischen Umfeld, haben sich herausbekehrt, sind dann gläubig geworden. Sie kannten auch diese andere Art der Gottesdienste. Und manchmal hat das, was man mitbringt von früher, prägt irgendwie dann auch noch das geistliche Leben und manchmal auch in ganz falscher Weise. Deswegen sagt das Paulus auf diese Art und Weise. Das ist also ein Gegensatz. Also nicht durch Ekstase sollen die Menschen sich Gott nähern, ihren Gottesdienst haben, nicht nur wie wir das jetzt haben, sondern auch den Alltag als Gottesdienst, sondern indem sie sich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Jetzt haben viele Christen die Frage, und deswegen ist es eben doch ein Pfingsttext, auch wenn das Pfingstereignis nicht jetzt da angesprochen ist. Was tut man mit dem Heiligen Geist? Wir wissen, jeder Christ hat den Heiligen Geist, wenn er wirklich Christ ist, hat den Heiligen Geist empfangen. Und aber Paulus sagt, dass dieser Geist, dass man mit dem erfüllt werden kann, das heißt, dass er sozusagen in uns größeren Raum einnehmen kann, als er das bisher tut. Das ist ja zunächst ein ganz bemerkenswerter Gedanke. Und man weiß auch, der Heilige Geist, das ist nicht einfach in der Trinität, steht er nicht völlig für sich, sondern er ist der Geist Christi. So sagt das Paulus zum Beispiel auch mal in Römer 8. Das heißt, er tut alles in uns, damit Jesus Christus, der Erlöser, unser Herr und Meister, in uns Gestalt gewinnt. Das ist das Große, was der Heilige Geist tun will in unserem Leben. Das ist ja die große Frage, wie kann das denn gehen? Das hört sich gut an, das sind gute Worte, auch vielleicht gute Erklärungen, aber wie kann das gehen, dass der Heilige Geist, den man hat, mehr Raum im eigenen Leben gewinnt? Manche Menschen, das hört man eigentlich relativ häufig heute, sagen einfach, wir müssten uns einfach ein Stück weit mehr zurücknehmen, dann hätte der Heilige Geist mehr Raum. Darüber kann man denken, wie man will, aber hier an dieser Stelle auf jeden Fall gibt Paulus eine sehr aktive Antwort. Nicht eine passive Antwort, haltet euch selber zurück, sondern er sagt, wenn ihr bestimmte Dinge tut, dann eröffnet ihr den Raum für den Heiligen Geist. Es ist kein Automatismus, dass es automatisch dann so erfolgt, aber er sagt, das eröffnet ihm Raum und dieser Raum wird dann auch sehr oft bezogen. Also es ist ganz interessant, es fällt mir gerade ein, weil ich einfach jetzt den Garten vor Augen habe, das war bei meiner Vorbereitung nicht so. Wenn es so Frühling ist, vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr einen Garten habt, so dann versucht man auch Raum zu schaffen für die Vögel, weil es, man weiß, es gibt zu wenig alte Bäume, wo es Baumhöhlen gibt, ne, hält man zum Beispiel Nistkästen auf und dann erkundigt man sich genau, ja, wie muss man die aufhängen, dass dieser Raum möglichst bezogen wird und nicht leer bleibt. Also, das ist so der Hintergedanke. Wie kann der Heilige Geist Raum in uns gewinnen? Und jetzt gibt es einige Stichworte, die man vielleicht leicht übersieht, aber die sehr viel damit zu tun haben. Zum Beispiel redet Paulus von Weisheit. Er sagt, die Menschen sollen, ich denke auch, weil sie gerade aus diesem heidnischen Hintergrund kamen, weil die Epheser eine außergewöhnlich okkulte Stadt waren und sie aus diesem Okkultismus herauskamen, deswegen sagt er ihnen vielleicht gerade deshalb besonders, achtet sorgfältig darauf. Warum sorgfältig? Ja, weil man eine andere Prägung mitgebracht hat. Auch wir tragen manches in unser Glaubensleben hinein, was wir vielleicht sogar für geistlich halten. Aber wenn man genau hinschauen würde, dann wird man merken, das sind eigentlich Dinge, die auch in unserer Gesellschaft sind, die wir sozusagen vergeistlicht haben. Vielleicht sogar gut gemeint. Deswegen sagt er, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Und im Griechischen steht ein Wort, das wir auch kennen, sonst würde ich es nicht ansprechen, und zwar akribos. Also akribisch, mit größter Sorgfalt. Achtet darauf, wie ihr lebt. Ihr habt nur dieses Leben, auch wenn ihr jetzt Christen seid. Nutzt diese Möglichkeiten. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Und dann sagt er, nicht als Unweise, sondern als Weise. Jetzt gab es in den ganzen griechischen Städten, und Ephesus war im Grunde auch eine griechische Stadt, auch wenn die in der heutigen Türkei liegt, war das trotzdem der griechische Sprachraum, der griechische Kulturraum. Da war Weisheit etwas ganz Wichtiges. Die Menschen waren sowieso gewohnt, nach Weisheit zu streben, viel stärker noch, als wir das heute kennen. Auch junge Leute schon. Bei uns so, ja, jemand, der sehr alt ist, ist dann auch sehr weise. Klar, das wussten die auch, das kann sich steigern. Aber auch junge Leute wollten ein gutes Leben führen und wussten, der Schlüssel dazu ist Weisheit. Jetzt kann man Weisheit unterschiedlich definieren. Die Heiden haben das anders definiert als die Bibel. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir definieren es auch noch einmal etwas anders. Und zwar gibt es eine ganz enge Verzahnung. Das sage ich schon mal, weil das zweite Stichwort auch etwas damit zu tun hat. Es gibt eine ganz enge Verzahnung in der Bibel und eben auch an dieser Stelle zwischen dem Wort Gottes, das ich hier vor mir habe und das manche auch auf ihrem Schoß haben oder neben sich liegen haben, und dem Heiligen Geist. Dieses Wort wird sozusagen, wird in unserem Leben der Geist eingehaucht, es wird lebendig, es bekommt Wirksamkeit durch den Heiligen Geist. Es gibt eine ganz enge Verzahnung. Und Weisheit, so ist es in der Bibel immer verstanden, bedeutet ein Geschick darin, das Wort Gottes im Leben umzusetzen. Also das Wort Gottes sagt, was wir tun sollen, aber ich muss auch wissen, weil ich in einer ganz anderen Zeit lebe, auch die Leute lebten schon in einer ganz anderen Umwelt als Jesus in Jerusalem und am See Genezareth. Also man braucht immer wieder Weisheit, wie kann ich denn in meiner Gesellschaft, unter den Umständen, unter denen ich lebe, das Wort Gottes, das ich lese und das allen Generationen gilt, umsetzen in meinem Leben. Das ist Weisheit. Wie kann ich es umsetzen? Wir verwenden es manchmal anders. Ich tippe es mal so ein bisschen an. Ich hörte von einem Pastor, der über ein Thema redete, das heikel ist, Erwählung, das ist jetzt nicht unser Thema, aber er versuchte eine ganz klare Linie da zu ziehen. Einige Tage nach dem Sonntag bekommt er einen Anruf und jemand meldet sich und sagt, ich habe mich gefragt, ist das wirklich weise, so zu reden? Es war Unruhe in der Gemeinde, manche dachten so, manche dachten so. Aber so ist es nicht gemeint, dass man sich immer so verhält, dass alles ruhig bleibt, dass alles harmonisch ist, sondern einfach, wie kann ich auf eine gute Art und Weise, wie kann ich das Wort Gottes umsetzen in meinem Alltag? Die Wie-Frage ist da beantwortet. Wie kann ich das Wort Gottes umsetzen? Schräg gegenüber von uns, oder wo wir hier sitzen, in der unteren Dorfstraße, wohnt eine Richterin. Sie ist mit ihren Kindern immer wieder hier im Garten auch. Und ich habe sie mal gefragt, was macht eigentlich einen guten Juristen aus? Also das hat auch noch was damit zu tun, mit diesem Gedankengang. Und sie sagte, ein guter Jurist kann den Gesetzestext optimal auf einen Fall übertragen. Sie sagt, es gibt Juristen, die kennen auch das Gesetz. Die kennen es vielleicht sogar auswendig in großen Stücken. Aber wenn sie einen Fall zu bearbeiten haben, dann denkt sie sich manchmal, also die Richter sind auch die, die am besten abgeschlossen haben dann im Jurastudium, dann kann man Richter werden, denkt sie manchmal so, wenn sie die Anwälte oder Staatsanwälte, wenn sie das so sieht in manchen Fällen, wie kann man jetzt diesen Gesetzestext auf diesen Fall anwenden? Das Gesetz gibt es, es muss auch Anwendung finden, aber das Wie kann völlig schräg sein. Das ist praktisch diese Frage, also etwas ganz Wichtiges, die Weisheit zu haben, also er wünscht ihnen diese Weisheit, mit dem Wort Gottes in guter und angemessener Art und Weise umzugehen. Und der Geist, der Heilige Geist, das ist auch an vielen Stellen, in der Heiligen Schrift wird das deutlich, ist ein Geist, der uns auch diese Weisheit gibt. Wir haben oft schon das Bild gehört, wahrscheinlich, oder viele von uns, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließt, das heißt, dass wir es überhaupt verstehen, aber noch mehr auch hilft, dass wir einfach merken, wie kann denn das Wort Gottes heute in unserem Kontext gelebt werden? Wie kann man heute evangelisieren? Wie kann man heute mit dem Ehegebot umgehen, wo vieles untergraben wird? Das ist ja zwei Generationen vorher nicht so gewesen. Was muss heute eine Gemeinde machen, um die Ehe zu stärken? Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine und in welche Richtung das geht. Also der Heilige Geist, ein Geist der Weisheit, und er sagt, wenn ihr euch dieser Weisheit öffnet, auch Menschen, die schon Erfahrung haben, mit dem Wort Gottes umzugehen, dann nimmt der Heilige Geist, ein ganz praktischer Gedanke, auch mehr Raum ein in eurem Leben. Dann das zweite Stichwort, das noch direkter darauf abzielt, auf das, was ich schon gesagt habe, Umgang mit dem Wort Gottes. Er sagt, ich nehme das mit der Zeit noch rein, aber komme zunächst zu Vers 17, überspringe zunächst mal den Vers 16. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Hier kommt eine Formulierung vor, die ich auch interessant finde, denn er sagt nicht, wie wir das so landläufig eher uns ausdrücken, erkennt den Willen Gottes oder findet den Willen Gottes raus, sondern er sagt, versteht das. Das hat etwas zu tun mit unserem Verstand. Den Verstand Gottes, sagt Paulus, kann man verstehen. Den Willen Gottes kann man verstehen. Warum? Weil er in der Bibel steht. Da habe ich auch den Eindruck, dass eine Verschiebung stattgefunden hat. Wir glauben schon, natürlich, der Wille Gottes ist auch in der Bibel zu finden. Wir kennen die 10 Gebote, wir kennen die Bergpredigt. Aber wenn man vor einer konkreten Situation steht, da sagt man dann oft, ja, Herr, was ist jetzt dein Wille? Es ist weniger so, dass man etwas grundsätzlich versteht und auch lernt dann, das umzusetzen. Also ich sage mal ein Beispiel aus dem Fußball. Ich weiß, dass es oft ganz gut gemeint ist, in meinen konkreten Situationen auch nochmal konkret nachzufragen, was willst du jetzt, Gott? So diese Bedeutung von dem Willen Gottes, jetzt in dieser Situation. Ich weiß die Bibel, aber jetzt hilft es mir ja nichts. Beispiel aus dem Fußball, das ist ein Stürmer, und bevor das Spiel losgeht, bekommt er eine ganz klare Anweisung, wie er sich im Spiel zu verhalten soll, welche Taktik er spielen soll, welche Strategie, wie er angespielt wird, wie er laufen soll und so weiter. Und so nach einer Weile weiß man ja auch, wie der Trainer tickt eigentlich. Aber dieser Stürmer, der meint es ganz gut. Und jedes Mal, wenn er angespielt wird, dann schaut er zum Trainer und ruft, was soll ich jetzt machen? Das kann eine Spiritualität sein, die man gut findet und die wir uns auch vielleicht angewöhnt haben, vielleicht auch gut finden. Aber von der Bibel her ist es so, dass es in ganz vielen Situationen schlicht und ergreifend darum geht, zu verstehen, was ist denn der Wille Gottes? Was sind die großen Linien? Wie denkt der Trainer? Wie denkt der Meister? Wie denkt Gott? Und danach ganz konkrete Schritte abzuhören. Also Leute zu sein, ein Mensch zu werden, der aus dem Willen Gottes, der da zu einer Überzeugung kommt. Thomas hat, bevor das losging, gesagt, er möchte noch vorher einen Text vorlesen aus Hesekiel. Und da habe ich meine Ohren gespitzt. Da hat er 37 gesagt. Ich dachte, er sagt 36. Aber 37 sagt natürlich auch was dazu. Aber ich lese noch mal etwas aus 36. Wenn er es gelesen hätte, bräuchte ich es gar nicht noch mal zu lesen. Weil da auch diese Verzahnung beschrieben wird, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Das heißt, er transportiert den Willen Gottes in unsere Herzen. Und nicht nur in dem Sinn, dass wir ihn wissen, sondern dass es auch unsere Überzeugung ist, dass wir uns auch darüber freuen. Deswegen kommt das dann auch mit dem Singen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man nicht sagt, okay, wir sind einfach gehorsam, ordnen uns unter, wir wollen zwar anders, aber machen es jetzt trotzdem so, weil Gott es will, sondern dass eine Freude daran kommt, das zu tun, was Gott sagt und diese Werte zu haben, die in der Bibel vorzukommen ist und danach auch die Entscheidungen des eigenen Lebens auszurichten. Hesekiel 36. Es hat mich damals schon begeistert, als ich das zum ersten Mal ganz bewusst in einer Predigt gehört habe. Ich hatte sicher schon mal in der Bibel drüber hinweggelesen, aber ich kann mich heute noch dran erinnern. Hesekiel 36, Vers 26 und 27, in manchen Bibelübersetzungen, in der Luther zum Beispiel, fett gedruckt. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Jetzt kommt das Entscheidende, Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist Gott, das, was Gott tun will. Was der Heilige Geist, Pfingsten, was der Heilige Geist tut, er bringt diese Gebote in unsere Herzen, sodass wir sie gerne tun. Von Herzen gern uns für das Leben einsetzen, für das Eigentum einsetzen, für die Ehe einsetzen. Alle diese Dinge lieben und tun, die Gott wichtig sind. Deswegen sagt Paulus, versteht, was der Wille Gottes ist. Ein Mentor, den ich lange hatte, mittlerweile ein alter Mann, ich habe ihn neulich wieder besucht, er sagte mir in meinem etwas sehr Treffendes, also er ist auch jemand, der sehr weit rumgekommen oder immer wieder oder viel einfach so Referate gehalten hat, viele Christen kennengelernt hat, viele evangelikale Gemeinden besucht hat. Und er sagte mir mal etwas und er sagte, letztendlich ist es so, der Wille Gottes wird nicht so gesucht, sondern so. Also, so. Manchmal muss man beten, dass man die Bibel richtig versteht. Das weiß ich auch. Aber letztendlich sind gesunde Entscheidungen und Entscheidungen, die dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, Entscheidungen, die auf diesem Wort fußen. Nicht orakelmäßig irgendwo aufschlagen, so, sondern zu schauen, Mensch, da war doch was in dieser Richtung. Das will ich noch einmal nachlesen. Und wenn man das tut, und wenn man so die Entscheidungen trifft, dann bekommt der Heilige Geist Raum, mehr Raum als bisher. Das ist die Aussage, die Paulus treffen wird, die er hier trifft. Und jetzt kommt die Reaktion. Jetzt kommt das. Das gibt es auch. Aber es ist die Reaktion auf das. Jetzt haben Menschen das erkannt. Sie sollen auch dankbar sein. Auch das spielt eine ganz wichtige Rolle. Sie sollen auch die Zeit nicht vertrödeln. Das ist noch, ich muss doch noch einen Aspekt jetzt bringen auf der anderen Seite. Er sagt ja, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kauft die Zeit aus. Ich vermute, dass die damaligen Leser auch schon das alte griechische Wort kannten, das manche von euch auch kennen, Carpe Diem. Carpus ist die Frucht. Das heißt praktisch, pflücke die Zeit. Wenn man sich bei uns im vorderen Badezimmer die Zähne putzt, dann findet man im Stöpsel genau diesen Spruch. Carpe diem. Pflücke die Zeit. Eine moderne Übersetzung sagt, und liegt damit richtig, nutze die Gelegenheiten. Denn im Neuen Testament gibt es zwei Worte für Zeit. Das eine ist Chronos, das kennen wir von Chronologie. Das ist einfach die fortlaufende Zeit. So versteht man das im Wirtschaftsleben so, möglichst viel aus der Zeit rauszuholen, aus dem Zeitraum. So meint es die Bibel nicht, sondern die Gelegenheiten zu nutzen. Die Gelegenheiten zu nutzen, wo man eine Gelegenheit hat, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Wo man eine Gelegenheit hat, eine gute Beziehung zu knüpfen. Vielleicht zu jemandem, der weiter ist im Glauben und wo man sagen kann, können wir uns nicht häufiger treffen? Hat mir neulich jemand gesagt, der das jahrelang hinter sich hat. Das war so eine ganz besondere Gelegenheit und hat Luft geholt und hat das gesagt, kannst du dich nicht mit mir treffen? Ich merke, du kennst viel besser die Bibel und kannst damit umgehen und können wir uns nicht zu zweit treffen? Oder verschiedene Gelegenheiten oder wo ein Kind zur Welt kommt, eine neue Gelegenheit, ein neues Leben zu prägen. Das sind diese Gelegenheiten. Er sagt, nutzt diese Gelegenheit, pflückt diese Gelegenheiten. Also Marianne, die guckt immer so im Garten rum, so was gibt es wieder zu pflücken? So sollen wir es auch machen. Was ist reif in irgendeiner Weise für das Reich Gottes oder für die Anliegen des Reiches Gottes genutzt zu werden? Denn es ist böse Zeit, also Jesus ist immer noch nicht als Herrscher gekommen, deswegen sagt er das schon zu der damaligen Zeit. Nicht nur wir leben in einer Zeit, in der manches verdreht ist, sondern das ist auch schon damals so gewesen. Aber nutzt diese Zeit. Es ist nicht alles voller Früchte, es ist kein Paradies, wo uns alles in den Mund wächst, aber pflückt die Gelegenheiten in der Zeit. Vertrödelt nicht die Zeit. Wenn ihr das tut, dann wird wiederum der Heilige Geist mehr Raum in euch gewinnen. Also drei Ansätze, weise zu sein, den auf der Grundlage des Willens Gottes, der ein für alle Mal festgeschrieben ist, in der Bibel zu treffen und die Zeit und die Gelegenheiten nicht verstreichen zu lassen, sondern sie zu nutzen und zu pflücken. Jetzt geht Paulus davon aus, weil er weiß, es ist der neue Bund, dass es nicht nur Stolz ist so, wir überwinden uns und tun Gottes Wille, obwohl eigentlich etwas anderes in uns steckt, sondern dass eine ganz große Freude darin ist. Und deswegen spielt es so eine wichtige Rolle, letztendlich Musik. Er sagt ihnen erstaunlicherweise nicht nur, dass sie sich ermuntern sollen, ermutigen sollen mit Bibelversen, was sehr gut ist, ich mache das sehr gern auch, immer wieder auf Karten oder manchmal so in einem Gruß, einen Bibelvers einzuflechten, sondern erweitert dieses Spektrum und sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ist von Danksagung dann auch die Rede. Sagt Dank Gott alle Zeit. Ich will nicht diese Kategorien jetzt auseinandernehmen, da würde uns sonst auch die Zeit ausgehen, aber ich möchte einmal aufzeigen, dass es immer wieder eine Verbindung gab zwischen Musik und der geistlichen Welt. Dass Musik, deswegen waren die Psalmen auch nicht nur Gedichte, sondern es waren Hymnen, es waren Lieder, dass das immer wieder etwa eine Auswirkung hat auf die geistliche Welt. Drei kurze Beispiele. Das erste Beispiel ist, nachdem der erste König von Israel sich versündigt hatte, wird er geplagt von einem bösen Geist und sucht, interessanterweise, dass er in dieser Art und Weise nach Hilfe sucht nach einem Mann, der Musik machen kann, der auf der Saite spielen kann. Und er findet ihn in David Ben-Gurion, hätte ich beinahe gesagt, David Ben-Isai. So oft nun, erste Samuel 16 und Vers 23, so oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Das zweite Beispiel, 2. Könige 3. Israel wird zu der Zeit von König Josaphat, auch ein gottesfürchtiger König, angegriffen von einem übermächtigen Heer. Und Elisa, als er gerufen wird, sagt, 2. Könige 3 und Vers 15, so bringt mir nun einen Spielmann, Der Spielmann kommt dann, also jemand, der Musik macht. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Und er bekommt die göttliche Antwort, wie diese Schlacht zu gewinnen ist. Am eindrücklichsten 2. Chronik 20. Auch zur Zeit von Josaphat, auch wieder ein übermächtiges Heer, das sie angreift. Und dann passiert Folgendes. Also ein Prophet spricht: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, dieser großen Armee, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höheweg und so weiter, das ist eine genaue Beschreibung, aber nicht ihr werdet kämpfen, tretet nur hin und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihr entgegen. Der Herr ist mit euch. Und dann passiert Folgendes. Sie schicken also die Leviten, die auch die Musiker waren im alttestamentlichen Volk. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israel, zu loben mit lauter schallenden Stimme. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, und so weiter. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter, und ihnen wird eine große Niederlage beigefügt. Ein junger Kollege erzählte mir neulich, dass zu der Zeit der Reformation, wo eine große Frage war, wie werden sich die Fürsten stellen, wie werden sich die Städte stellen zu der neuen Botschaft, dass man deutlich beobachten konnte, da, wo man anfing, die Lieder der Reformation zu singen, da setzte sich später auch die Reformation durch. Hochinteressant. Also auch das noch einmal eine Antwort, die Paulus gibt, von der anderen Seite her gekommen. Er sagt, wenn ihr Leute seid, die eine Gottesbegeisterung in sich tragen und aus dieser Gottesbegeisterung und aus dieser Jesusbegeisterung heraus Loblieder an den Himmel schicken, da wird der Heilige Geist Raum gewinnen bei euch selbst, in euren Gemeinden und in eurem ganzen Umfeld. Und ihr werdet Siege davontragen. Ich finde es ganz interessant, dass der Heilige Geist, der ja nicht greifbar ist, nicht verfügbar ist für Menschen, aber dass es trotzdem etwas gibt, wo man ihm Raum schaffen kann, und dass diese Gedanken doch sehr, sehr praktisch sind. Der Heiligen Schrift Raum geben, wie sie zu verstehen ist, der Wille Gottes, der in ihr ist, die Zeit zu pflücken und letztendlich aus dieser Begeisterung heraus, was Gott will und was Gott tut und wie Gott ist, diese Loblieder zum Himmel zu schicken, aus einem gehorsamen Herzen heraus, und dann zu erleben, wie Gottes Geist wirkt, auf eine Art und Weise, wie wir niemals wirken könnten, auch mit vereinten Kräften nicht. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast in dieser Welt. Wir danken dir dafür, dass es Zeiten gegeben hat, wo der Heilige Geist in einer besonderen Mächtigkeit gewirkt hat und wo Wasser gefallen ist auf dürres Land. Wir wollen beten dafür, dass diese Zeiten auch noch einmal über die Länder Europas kommen, auch über unser Land, auch über Württemberg, auch über unsere Region. Wir beten dafür, dass wir uns in dieser Weise zur Verfügung stellen und dass wir uns in dieser Weise vorbereiten, dem Heiligen Geist den Raum bereiten, wie wir es hier gelesen haben, einfach im Brief an die Epheser, an diese Menschen, die eigentlich ursprünglich aus einer sehr okkulten Spiritualität kamen und solche Gedanken überhaupt nicht gewohnt waren. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der seinen Heiligen Geist gern schenkt und der überhaupt ein Gott ist, der gerne seine Verheißungen einlöst, wie wir auch zu Anfang vom Thomas gehört haben. Und so wollen wir uns nicht so schnell zufrieden geben. Wir wollen dankbar sein für alles, was du uns schenkst in unserem Leben, aber im Blick auf den Heiligen Geist noch mehr von dir erwarten. Amen.